Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass wir heute zusammen unterwegs sind. Ich heiße Marc Diening und ich freue mich, dass wir gemeinsam nach Cuxhaven reisen. Dort, wo die Elbe in die Nordsee fließt, lockt das Wattenmeer und am Ufer stehen alte Leuchttürme mit tollen Namen wie Dicke Bertha oder auch Alte Liebe. Und wie sehr die Stadt mit dem Meer verbunden ist, zeigt sich auch daran, dass das hölzerne Seezeichen namens Kugelbake, die bereits vor 300 Jahren errichtet wurde, um Seeleuten bei der Navigation zu helfen, es sogar ins Wappen der Stadt geschafft hat. Doch es gibt noch mehr zu entdecken in und um Cuxhaven. Michel Nowak war dort für uns unterwegs.
So hört sich die Nordsee bei Cuxhaven an. Und so klingt es, wenn ein Kutter den großen Hafen verlässt. Aber auch das hier ist Nordseeatmosphäre. Direkt hinter dem Deich im Wernerwald, einem der wenigen Wälder in Deutschland, die direkt an die Nordseeküste reichen. Cuxhaven, eine Stadt mit gut 50.000 Einwohnern und einem eigenen Landkreis drumherum. Dieser nordöstlichste Zipfel von Niedersachsen soll speziell und einzigartig sein. Warum? Darauf wollen wir bei unserer Reise Antworten finden. Und eine hat vielleicht schon ganz am Anfang unserer Tour, eine 87-jährige Frau.
Mein Name ist Manja Freudenthal und als Cuxdern mache ich hier Stadtführung. Und ich bin in Cuxhaven geboren und bin am alten Fischereihafen groß geworden und aufgewachsen.
Den Aufstieg dieses Fischereihafens und seinen teilweisen Niedergang hat Manja Freudenthal miterlebt. Zu diesem Hafen nimmt uns die Cuxdern, das steht für echtes Cuxhavener Mädchen, jetzt mit. Riesig wirkt das Gelände mit endlos lang erscheinenden Backsteinhallen, den breiten Pflasterstraßen und, natürlich, großen Schiffen. Dabei gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen Fischdampfern und Kuttern, wie Stadtführerin Manja Freudenthal sagt.
Die Kutter, die hier im Hafen liegen und ungefähr 24 Stunden auf Fischfang draußen sind mit ihren großen Netzen, die fangen Krabben. Höchstens ist etwas Beifang dabei. Und die Fischdampfer, die fangen eben Fische. Je nach Netzstärke ist es ein bestimmter Fisch. Schellfisch, Rotbarsch, Kabeljau, diese Art Fische. Und es gibt noch im Frühjahr eine bestimmte Zeit, wo Heringe gefangen werden.
Bis heute verfügt Cuxhaven über einen der größten Fischereihäfen Deutschlands. Mehr noch, die Fischerei hat die Stadt erst groß gemacht. Mehr als 70 eigenständige mittelständische Betriebe waren im vergangenen Jahrhundert hier tätig.
Wir hatten zum Beispiel nach dem Ersten Weltkrieg, Anfang der 20er Jahre, 23.000 Einwohner. Anfang 1900 waren es 10.000. Da sehen Sie, wie viele Menschen hierher gekommen sind, um in der Fischerei zu arbeiten.
Auch Manja Freudenthals eigene Vorfahren kamen in dieser Zeit nach Cuxhaven, erzählt die 87-Jährige, während sie an einem der Fischdampfer vorbeiläuft.
Mein Großvater, väterlicherseits, die Familie lebte in Stralsund. Der war also Ostseefischer mit einem Kutter namens Anna. Und da hat man ihm erzählt, dass hier viel bessere Fangbedingungen wären. Da hat er seine Familie, seine Möbel in den Kutter geladen und ist unter Segeln hierher.
Und deswegen sind Sie heute hier?
Genau.
All die alten Ecken des Fischereihafens kennt die gelernte Fremdsprachenkorrespondentin genau. So hat sie auch etwas zu einem repräsentativ wirkenden Backsteinhaus direkt am Wasser zu sagen.
Das war das Verwaltungsgebäude. Dort bekamen die Seeleute, die Fischdampferbesatzung, ihre Heuer, ihren Lohn. Und was meinen Sie, wer stand da vor der Tür? Die Frauen. Die Frauen haben den Männern erstmal die Lohntüten abgenommen und haben geguckt, ja, das kriegst du als Taschengeld. Denn wir hatten hier ein richtiges Rotlichtviertel. Da haben die Seeleute mindestens in drei Reihen und auch Einwohner von Cuxhaven gestanden. Ist alles vorbei mit dem Niedergang der Fischerei hier.
Das finden Sie jetzt aber nicht so schade, oder?
Ach, das wäre auch was für die Touristen gewesen. Ja.
Längst ist das Geschäft mit den Urlaubern in Cuxhaven, heute werden jährlich rund 4 Millionen Übernachtungen verzeichnet, wichtiger als das mit der Fischerei. Nach einer weltweiten Reform des Seerechts Anfang der 1980er Jahre hatte sich die Fischereiflotte erheblich reduziert.
Da ist der ganze Betrieb her eingegangen. Heute haben wir ungefähr 40 Fischbetriebe, kleinere und größere ungefähr. Und es sind noch 1400 Beschäftigte hier am Hafen.
Immer noch eine große Zahl. Doch längst hat hier ein umfassender Umbau begonnen. Die Fischbörse, das Museum Windstärke 10 und die vielen Fischrestaurants sollen noch mehr Urlauber anlocken. Manja Freudenthal zeigt auf zwei Fischhallen.
Wie hier richtig was los war mit Auktionen und Fischverkauf, da haben die Spanier, die Portugiesen dort oben gewohnt. Jetzt wird das alles renoviert da oben und von fast Anfang, das sind zwei Geschäfte, die bleiben, bis dort, wo Balsen, dort soll das längste Hotel von Deutschland entstehen.
In einer 260 Meter Halle könnten sich dann Touristen einquartieren. Der Hafenumbau, er ist ein Mammutprojekt mit Investitionen von mehr als 100 Millionen Euro. Und oft geht es vielen Cuxhavenern nicht schnell genug voran. Anja Freudenthal, auch mit 87 Jahren fit und energisch, läuft in Richtung Leuchtturm und weiter zu einem Wahrzeichen der Stadt, einem besonderen Holzbauwerk im Nordseewasser, der Alten Liebe. Später wollen wir sie dort wieder treffen, doch jetzt ist der langgezogene Strand von Cuxhaven unser Ziel. Wie es sich für die Nordsee gehört, geben Ebbe und Flut hier den Takt vor. Grob gesagt ist das Wasser 6 Stunden zu sehen. Für die nächsten 6 Stunden zieht es sich zurück. Riesige Sandflächen liegen dann vor dem Strand frei. Ist das der Fall, dann startet Wattführerin Gabi, sie möchte von uns nur beim Vornamen genannt werden, zu einer Führung, möglichst barfuß oder in alten Sportschuhen.
Wunderbar warm, ne?
Der gemeinsame Spaziergang vor der Küste führt durch Sand und Schlick. Der habe sehr gute Eigenschaften, sagt Gabi.
Viele Leute da hinten in den teuren Hotels, die bezahlen viel Geld für eine Schlickanwendung, Schlickpackung. Ne? Und hier kann man das umsonst bekommen. Ne? Viele Mineralstoffe, Durchblutung wird gefördert, Pickel gehen weg. Haben die Kinder heute Morgen haben die mich gefragt, gehen davon auch Pickel weg? Ich sage, ja. Und haben die sich erstmal eingeschmiert. Ne?
Ähnlich wie in einem Moor saugt der Schlick allerdings manchmal Schuhe und Füße zunehmend in die Tiefe. Gabi erklärt, was dann hilft.
Meine Empfehlung ist immer, ihr müsst kleine Schritte machen, wenn es weich wird. Kleine Schritte machen und einfach zügig durchgehen. In dem Moment, wo man nämlich stehen bleibt, dann fängt der Fuß an, da drinnen zu kleben. Ne? Und dann lockert sich der Schuh. Auch große Schritte sind nicht so günstig. Manche sagen immer, ich will hier schnell aus dem Schlick raus. Ja, dann machst du ganz große Schritte und auf einmal quatsch. Manche sind vom Gleichgewicht her schon ein bisschen ungelenker, sag ich mal, die fallen rein. Wenn ich nach Neuwerk will und die fallen hier vorne rein, haben die schon gleich keine Lust mehr. Na, und dann muss ich die motivieren und sage ich immer, am Anfang, das Schlimmste haben wir jetzt hinter uns. Jetzt haben wir nur noch 4 Stunden vor uns.
4 Stunden? So lange dauert nämlich die längste Wanderung durchs Watt mit der früheren Berliner Kita-Leiterin. Die führt dann auf die nahegelegene Insel Neuwerk.
Du kannst nur hinlaufen, weil dann läuft das Wasser ja schon wieder auf und dann kannst du nicht mehr zurück. Bleibst schön auf der Insel, ne? Entspannst, erholst dich auf der schönen Neuwerk-Insel. Da gibt es 3 Gaststätten und abends fährst du dann mit dem Schiff wieder zurück.
Die gut 10 Kilometer lange Wattwanderung sparen wir uns heute. Stattdessen bleiben wir einige hundert Meter vor der riesigen Fahrrinne der Elbe stehen. Imposant anzusehende Frachtschiffe tanken sich dort von der Nordsee Richtung Hamburg und wieder zurück. Wattführerin Gabi ist von diesem Anblick immer wieder hingerissen.
Ich finde es irgendwie so irre, hier zu laufen und da vorne ist die Elbe und da fahren diese großen Schiffe. Ich finde das immer wieder irgendwie faszinierend, oder? Wir gehen jetzt auch ein bisschen näher an die Grenze ran. Da vorne kommt gleich die Grenze von Elbe und Wattenmeer. Ne? Aber es ist auch die Perspektive, wenn du mal auf dem Schiff fährst, auf der Elbe und guckst dann hier auf die Leute, die hier laufen. Das ist genauso irre. Ne? Wenn man jetzt mit der Flipper zum Beispiel von Neuwerk wieder zurückfährt, dann finden das die Gäste immer so toll, dass dann hier oben das Watt ist, man läuft hier und da unten ist dann der Fluss.
Jetzt denkt Gabi den Blick aber erstmal genauer auf das Unten, das Watt. Als Wunderwelt bezeichnet sie diese einzigartige Landschaft, schon wegen der Vielfalt der tierischen Bewohner. Muscheln und Austern verstecken sich im Sand, Strandkrabben flitzen vorbei.
Je mehr die fressen, die pumpen sich auf und werden größer. Ich sage immer, das ist wie bei mir, ne, wenn ich zu viel esse, dann platzt auch meine Hose und dann brauche ich eine neue Hose. Und bei der Strandkrabbe ist das so, die verliert ihren Panzer, wenn die wächst. Dann nennen wir die erstmal Butterkrebse, weil die ganz weich sind. Ne, dann sind die besonders verletzlich. Das dauert eine kurze Zeit, dann entsteht aber wieder ein neuer Panzer, aber eine Nummer größer.
Noch viel kleiner sind die Wattschnecken. Vielleicht die häufigsten Bewohner. Zu Tausenden leben sie hier, wohlgemerkt auf jedem Quadratmeter. Und Gabi kennt natürlich eine spannende Watschneckengeschichte.
Dieses kleine Ding hier ist das schnellste Tier in unserem Wattenmeer. Die kann nämlich surfen. Und wie macht die das? Wenn die keine Lust mehr hat, dass wir hier morgen wieder rumtrampeln, dann wartet die, bis die Flut wiederkommt. Dann macht die so einen kleinen Schleim, wie so eine Kaugummiblase. Und dann heftet die sich unten praktisch an das Wasser an. Und dann surft die mit dem ablaufenden Wasser wieder raus. Dann frisst sie diesen Schleim auf, dann lässt sie sich einfach an einer anderen Stelle niederfallen, wo sie weiß, dass wir nicht vorbeikommen.
Verschiedene Arten von Wattwürmern, wie den gut 10 cm langen Seeringelwurm, gräbt Gabi noch aus. Und fast zum Schluss zieht sie aus einer kleinen Pfütze ein Algengewächs, das hier häufig zu finden ist.
Diese Pflanze hier heißt Meersalat, weil die wirklich an einen Kopfsalat erinnert so ein bisschen. Ne? Und der kann man wirklich klein hacken und kann man zum Beispiel ein Pesto mitmachen.
Oder auch pur dran knabbern und so ein bisschen salzigen Nordseegeschmack genießen. Zum Abschluss warten am Strand noch einige Wasserschläuche auf die Teilnehmer der Wattführung.
Hier ist die Fußwaschanlage und Duschen. Ihr könnt jetzt eure Füße sauber machen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch duschen, aber so dreckig seid ihr ja nicht. Ne? Und das nennen wir die Fußwaschanlagen hier.
Richtig schön sauber sollen sie sein, die Füße. Denn vorbei an den typisch norddeutschen Cuxhavener Backsteinhäusern, schicken Hotelanlagen, später auch ausgedienten Wiesen und Feldern, geht es jetzt ein Stück landeinwärts. Eine echte Krabbenpullmaschine wollen wir gleich anschauen. Vorher machen wir aber einen Zwischenstopp an einem Melkhus. Noch so eine regionale Besonderheit an der Küste. Melkhüser, das sind nämlich kleine Blockhäuschen, oft neben Bauernhöfen, in denen für Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer Buttermilchgetränke, süße Speisen oder Snacks angeboten werden. Alles mit Selbstbedienung und Vertrauenskasse. Ein solches Melkhus steht auf dem Hof von Bianca Holst im Dorf Kappel, knapp 15 Kilometer südwestlich von Cuxhaven. In dem Holzbau gibt es so einige Dinge, die in Supermärkten eher nicht zu finden sind, sagt die Betreiberin.
Quark mit Sahne ist so ein Renner. Butterschmalz ist was, was man in der Form nicht überall kriegt. Oder von vielen Sachen gibt es dann so bestimmte Liebhaber, die sagen, die Buttermilch, da ist wenigstens noch Wumms drin sozusagen. Und nicht so eine dünne Plurre.
Beliefert wird sie von der kleinen Molkerei Hasenfleet ganz in der Nähe. Dort werden die Produkte teils noch wie in alten Zeiten gefertigt. Etwa mit durchaus historisch anmutenden Maschinen, sagt Mitarbeiter Carsten Schlepegrell beim Anliefern in Kappel.
Als Beispiel nur die Butter, dieses Butterfass, ist eins von zwei in Deutschland, sonst wird kein Butterfass mehr betrieben. Ansonsten das Buttermaschinen, die arbeiten etwas anders und das ist halt schon was Besonderes. Und das ist halt sehr, sehr selten noch und sehr einzigartig.
So eine Produktion kostet natürlich auch entsprechend mehr. Aber im Melkhus von Bianca Holst finden die originalen Nordsee-Milchprodukte ihre Abnehmer. Und der Laden muss für die meisten der rund 30 Melkhüser auch kein komplettes Einkommen generieren, so Bianca Holst.
Ja, wir sind vor 13 Jahren hier angefangen, auf einer Weide, haben hinten selber Hühner, Laufenten, Ponys, Schafe, Meerschweinchen, Kaninchen und haben da Lust zu, aber sind jetzt kein Vollerwerbshof oder so, das ist Hobby. Mein Mann arbeitet in Bremerhaven, ich bin eigentlich Arzthelferin und dann haben wir das Hobby so ein bisschen vergrößert.
Und weil der Laden eben nur nebenbei läuft, funktioniert, typisch Melkhus, viel in dem kleinen Häuschen über Vertrauen und Vertrauenskasse. Nur selten ist Bianca Holst selbst im Melkhus zu finden.
Funktioniert es denn eigentlich mit der Selbstbedienung oder haben Sie da nicht manchmal auch Angst, dass da auch was wegkommt?
Also tatsächlich, muss ich sagen, toi toi toi, ist bei mir bisher gut gegangen. Eine ältere Dame hat mal mehr oder weniger in meinem Beisein ein paar Socken für 2 Cent gekauft, in Anführungszeichen. Aber wir haben in der Nähe schon mal gehört, dass da welche stibitzen. Wir haben auch eine Kamera, bisher bin ich ganz gut davon gekommen.
Das soll auch so bleiben. Eine Sache, die das Melkhus nicht anbietet, sind Fisch und hier typische Meeresprodukte. Darauf hat sich einige Kilometer weiter Kockens Krabbenbetrieb spezialisiert. In Spiekeneufeld verarbeitet das Familienunternehmen Nordseegarnelen, hier einfach nur Krabben genannt. Die gelten beispielsweise im Krabbenbrötchen als echte Delikatesse. Frauke Fitter, Tochter von Firmengründer Alwin Kocken, erklärt dort erstmal, wie aufwendig der Weg bis zu einem solchen Krabbenbrötchen ist. Denn das Fleisch der weniger als 10 cm kleinen Garnelen muss zunächst vom Panzer getrennt werden. Jeder, der schon einmal selbst Krabben, wie es heißt, gepult hat, weiß, wie mühsam und langwierig das ist. Früher eine Aufgabe für lange Abende, wie Frau Gefitter sagt.
Am Anfang war das dann ja noch üblich, dass die Krabben in Heimschälung, also in Heimarbeit, in Handschälung geholt wurden. Das heißt, die wurden dann, die Krabben in Schale, mit dem LKW zu den Leuten nach Hause gebracht und dann am nächsten Tag das Krabbenfleisch und die Schale wieder eingesammelt.
Kühlketten und Hygienevorschriften stehen dem längst entgegen. Deshalb hat Alwin Kocken schon in den 1970er Jahren eine eigene Schälmaschine für Krabben entwickelt. Eigentlich eine revolutionäre Idee. Als eine Art Panzerknacker vom Nordseedeich wurde der Unternehmer schon bezeichnet, sagt seine Tochter.
Es war dann angedacht, da hat er auch ganz oft drüber gesprochen, dass die natürlich in Serie geht und auch an andere Betriebe verkauft wird. Und wie hat er mal gesagt, er hat dann schon den Rubel rollen sehen, aber es hat sich nicht durchgesetzt.
Stattdessen wird heute der größte Teil der gefangenen Nordseegarnelen zunächst nach Marokko gebracht, dort von Hand gepult und dann wieder zurückgefahren. Der Grund? Die Ausbeute bei der Maschinenschälung ist um etwa ein Drittel geringer als bei der mit der Hand, so Unternehmerin Frau Gefitter.
Tatsächlich sind die Kosten, wo man sich das nicht vorstellen kann, mit dem Transport ins Ausland, der Auslandentschälung und dem Rücktransport geringer als die Maschinenschälungskosten.
Hier in Spiekeneufeld kommt aber trotzdem immer noch auch die Schälmaschine ihres Vaters zum Einsatz. Im Produktionsraum steht der Mannshoher Koloss aus Metall, Förderbändern und Leitungen. Mit Unterdruck werden die Krabben laut Frau Gefitter im Herz der Maschine in einer Trommel festgesaugt. Kleine Messer ritzen die Panzer dann auf und per Luftzug wird das Gehäuse davongepustet.
Und dann haben wir hier ein Förderband über das Krabbenfleisch. Hier bei uns nochmal in einen Nebenraum transportiert wird. Und da ist tatsächlich noch eine manuelle Nachkontrolle, weil doch immer noch mal ein Schwanzstück dran ist, ein Bein dazwischen ist, sowas.
Das aus tausenden Nordseegarnelen gewonnene Krabbenfleisch selbst hat durchaus seinen Wert.
Geschält kostet ein Kilo Krabbenfleisch, das wir hier vor Ort geschält haben, 89 Euro.
Konserviert in Zitronensäure und Salz wird das Krabbenfleisch dann verkauft. Oder aber gleich im Fischbrötchen mit Remouladensoße oder mit Rührei verzehrt. Frau Gefitter kennt noch eine andere Spezialität.
Es gibt hier noch so eine gestufte Krabben, heißt das. Also das ist praktisch so eine Suppe mit Krabbenfleisch. Ja, man kann auch sagen Krabben in Milch.
Krabben in Milch. Diese Suppe ist sicher Geschmackssache. So wie einige andere Nordsee-Spezialitäten auch. Ein fast vergessenes Gemüse wächst da direkt auf den Salzwiesen vor den Deichen ein Stück weiter südlich, an der sogenannten Wurster Nordseeküste. Wie so oft wechselt das Wetter hier schnell. Der Wind lebt auf, Regen und sogar Gewitterwolken ziehen heran. Doch Gabi Brüning aus dem Ort Dorum nimmt uns trotzdem mit hinaus zur Ernte des Röhrkohls. Eigentlich ist sie Mitarbeiterin in einer Tankstelle. Aber zwischen Mai und Juni holt sie regelmäßig den Röhrkohl von den Salzwiesen. Zunächst muss sie die grünen Halme aber erst mal finden.
Er sieht ja schon aus wie Schnittlauch. Man muss da schon genau hingucken. Aber wenn man das ein-, zweimal gemacht hat, dann weiß man das. Dann sieht man es von Weitem schon.
Gabi Brüning tritt an einen Büschel der auch Stranddreizack genannten Pflanze heran und zückt ihr Messer.
Der wird gestochen. Den nimmt man in der Hand und sticht unten am Boden so ein bisschen, so tief es halt geht, sticht man den ab.
Die Wurzel der mehrjährigen Pflanze bleibt so im Boden erhalten. Und überhaupt, es gibt strenge Auflagen, wer für die Röhrkohlernte zugelassen ist.
Wurster Bürger dürfen das. Das heißt, die müssen hier aufgewachsen sein, die dürfen das. Wenn ich den jetzt für mich stechen würde, ich dürfte den verschenken, ich darf ihn aber nicht verkaufen. Ich dürfte mich jetzt nicht auf den Wochenmarkt hinstellen und den jetzt so verkaufen wie eigenes anderes Gemüse.
Auf Salzwiesen kommt der Röhrkohl übrigens auch im Binnenland vor. In Brandenburg bei Storkow ist die seltene Pflanze beispielsweise anzutreffen. Hier an der Küste ist er ein Gewächs des Wattenmeers.
Der gehört ja mit zum Weltnaturerbe, das ist Naturschutzgebiet, wo wir den stechen.
Läuft er mal so hier?
Nee, so eigentlich nicht.
Das Gewitter treibt uns mit einem Korb voller Röhrkohl weiter nach Dorum. Das Ziel von Gabi Brüning dort, das einzige Gasthaus in Deutschland, das dieses spezielle Gemüse derzeit verarbeiten darf. Björn Wolters steht in der Küche und nimmt den Röhrkohl entgegen.
Das war so das erste Gemüse, was die hier so gegessen haben, die Wurster. Und es wurde dann mit fetten Sachen gegessen, also Speck, Mettenten etc. Wurde so ein bisschen gekocht wie Grünkohl.
Und warum darf der Röhrkohl hier im Restaurant zur Börse für jeden auf der Karte angeboten werden? Das geht auf eine Vereinbarung von Björn Wolters mit der für die Küste zuständigen Nationalparkverwaltung zurück. 4 Jahre dauerten die Verhandlungen. Im Gegenzug für mehrere Hektar stillgelegte Salzwiesen ohne Landwirtschaft kann der dort gestochene Röhrkohl nun verarbeitet werden. Björn Wolters hofft auf Nachahmer.
Weil ich möchte das gar nicht alleine vermarkten. Ne? Ich habe es nur schade gefunden, weil sonst wäre es wirklich vorbei gewesen.
Mehrfach wäscht Björn Wolters den gestochenen Röhrkohl. Dann serviert der Wirt ihn in verschiedenen Varianten.
Ich esse ihn am liebsten so ein bisschen roh und als Reibekuchen. Kartoffelreibekuchen, da kommt nur ein bisschen Salz, Pfeffer und ein bisschen Muskatnuss und ein Ei rein. Und dann wird er einfach in der Pfanne ausgebraten und dann ist das ein unheimlich leckeres Gericht.
Für viele Menschen an der Wurster Nordseeküste gehört der Röhrkohl wieder zum Speiseplan dazu, sagt auch der ehrenamtliche Leuchtturmwächter Henning Siatz. Weil das Wetter wieder aufklart, schauen wir jetzt bei ihm vorbei.
Der Röhrkohl ist salzig. Das heißt also, wenn wir den im Mai gestochen haben, bringen den nach Haus, dann wird er kräftig gewaschen und wir frieren den ein. Und dann habe ich immer so 500 Gramm Packungen. Die braucht man nur im halben Liter Wasser zu kochen, ohne zu würzen. Und dann kann man eben alles Mögliche damit machen. Man kann eine Meerschwitze machen oder kann Fleisch dazu nehmen oder Fisch.
Eigentlich sind wir aber gar nicht wegen des Röhrkohls zu Henning Siatz direkt am Meer nahe des winzigen Orts Vremen gekommen. Uns interessiert hier vielmehr der gerade 10 Meter hohe, in den Farben schwarz und weiß gehaltene Leuchtturm. Kleiner Preuße wird er genannt. Und Leuchtturmwächter Henning Siatz weiß auch, warum.
Der Leuchtturmwärter des historischen Leuchtturms, der war etwa 1,46 Meter groß. Und wenn Sie nachrechnen, dann ist der Turm praktisch während des Deutschen Kaiserreiches hauptsächlich aktiv gewesen. Und hier in Bremen war eine Haubitzenbatterie zur Sicherung der Wesermündung. Und die Marinesoldaten, die sind immer zu dem Leuchtturmwärter zu Besuch gekommen, wenn sie mal irgendwas erleben wollten. Da gab es dann mal einen Grog umsonst oder gibt es einen Klönschnack. Und der Leuchtturmwärter war ein glühender Anhänger des Preußentums. Und er hat von sich dann immer gesagt, ich bin ein Litje Preuße. Und es ist also historisch so entstanden, dass der als kleiner Preuße bezeichnet wurde. Und jetzt ist das als Spitzname ganz nett.
Der aktuelle Turm ist genau genommen ein Nachbau. Seit 10 Jahren steht er an dieser Stelle. Das Original war in den 1930er Jahren demontiert worden. Heute ist das vom Bremer Heimatkreis betreute Gebäude vor allem eines, ein Ort zum Heiraten. Insgesamt allein im vergangenen Jahr fast 30 Mal, erzählt Henning Siatz, als er uns das kreisrunde und etwas beengte Turminnere zeigt.
Wir haben einen kleinen Tisch, wir haben ein Podest für die Standesbeamten, wir haben eine Ablage für Ringe hier.
Und wo sind die Gäste und die Trauzeugen?
Die müssen nicht sein. Ganz viele Paare kommen nur zu zweit. Und wenn, dann können die auch auf der Treppe stehen.
Bis zu 15 Menschen haben dann dort dicht gedrängt Platz. Vielleicht gerade, weil alles so übersichtlich ist. Der kleine Preuße hat heute Kultstatus bei Menschen, die eine Trauung mit wenigen Beteiligten wünschen. Bei der zweiten Ehe zum Beispiel, sagt Henning Siatz.
Und dann gibt es auch welche, die erneuern ihr Ja-Wort hier. Nach 10 Jahren, nach 20, nach 30 oder nach 50 Jahren.
Zum Abschluss geht es nun zurück zum Ausgangspunkt in die Stadt Cuxhaven. Die 87-jährige Stadtführerin Manja Freudenthal will uns noch einen letzten recht trubeligen Punkt zeigen. Am nördlichsten Punkt des Hafens steht sie an der Mündung der Elbe in die Nordsee. Auf einer Art riesigen Holzbalkon, genannt Alte Liebe. Es ist einer der beliebtesten Aussichtspunkte an der gesamten Nordseeküste. Und das aus gutem Grund, wie Manja Freudenthal sagt.
Hier fahren die Touristenschiffe ab zu den Seehundsbänken oder durch den Nordostseekanal. Hier gibt es Restaurationen und die Alte Liebe ist eben ein Aussichtspunkt, wo die Schiffe so nah vorbeikommen.
Ständig gibt es hier etwas zu sehen. Mehr als 30.000 große Tanker, Frachter und Kreuzfahrtschiffe passieren den Punkt auf ihrem Weg zwischen Hamburg und den Weltmeeren. Aber woher kommt der Name Alte Liebe für das zweigeschossige Holzbauwerk? Manja Freudenthal blickt weit zurück. Fast 300 Jahre, um genau zu sein. Damals sollte der neue Hafen an dieser Stelle nämlich vor Wellen und Fluten geschützt werden.
Da haben die Wasserbauingenieure, die hier von Hamburg eingesetzt waren, sich entschlossen, 2 Schiffe zu versenken, ein größeres davor mit Steinen voll zu füllen, dass sie nicht wegschwimmen, und mit kräftigen Pfählen umranden. Und das größere Schiff hieß Oliva. Und die Leute, die hier ja Platz nacken, die machten daraus Ole Leif. Und das heißt zurück übersetzt Alte Liebe.
Und irgendwie, so findet Manja Freudenthal, so wie viele andere hier auch, steht die oft renovierte, unverwüstliche alte Liebe für die tiefe Verbundenheit der Menschen zu ihren historisch anmutenden Krabbenkuttern, den markanten Leuchttürmen und dem ewigen Wechsel von Ebbe und Flut, hier rund um Cuxhaven an der Nordsee.
Michel Nowak war mit uns in Cuxhaven an der Nordsee unterwegs. Ich heiße Marc Diening und freue mich schon auf unsere nächste gemeinsame Reise.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.